Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe auf DRS 2. Jeweils am Donnerstag starten in den Deutschschweizer Kinos die neuen Filme, immer schön wohldosiert im Gerangel um die abnehmende Aufmerksamkeit. In einer lockeren Runde diskutiert im Radiokulturcafé DRS 2 im Unternehmen Mitte in Basel das DRS 2 Filmteam das aktuelle Kinoangebot. Welche Filme lohnen den Kinobesuch? Was ist zum Heulen, was zum Schreien? Es diskutieren Hannes Nüssler und Brigitte Hering.
Radio Kulturcafé DRS 2. Live aus dem Unternehmen Mitte in Basel.
Ja, herzlich willkommen hier im Unternehmen Mitte im Kulturcafé in Basel und an den Radioapparaten. Herzlich willkommen zu dieser Filmrunde. Der Herbst fordert auch von uns ihren Tribut, von uns, von der Filmredaktion. Aus der Kritikerrunde wurde ein Kritikerduett, das dann hoffentlich kein Duell wird. Michael Sennhauser ist leider krank geworden und so werden wir, Hannes Nüsseler und ich, Brigitte Hering, zu zweit über Filme reden. Ja, es ist Donnerstag und Donnerstag ist für uns Filmkritikerinnen und Filmkritiker und auch für alle Kinoliebhaber der neue Montag, wie man so salopp sagt. Am Donnerstag beginnt unsere Woche und wir werfen heute einen Blick aufs aktuelle Kinoprogramm, Filme, die heute neu anlaufen und Filme, die seit kurzem im Kino laufen. Und Hannes Nüsseler, Ihnen ist bei der Sichtung des aktuellen Kinoprogramms etwas aufgefallen.
Ja, das ist richtig. Man könnte sagen, dass das Böse gerade wieder mal Konjunktur hat. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Ist das Zufall? Ist das die kalte Jahreszeit? Auf jeden Fall ist es auffällig, in wie vielen Filmen, die jetzt gerade starten oder schon laufen, das Böse eben eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir haben da zum Beispiel am offensichtlichsten The Last Exorcism. Das ist ein Horrorfilm, ziemlich billig gedreht, aber sehr effizient. Da geht es darum, dass ein Priester sich an einer letzten Exorzismus, an einer letzten Teufelsaustreibung versucht und die läuft eben sehr schief. Es gibt aber auch das Böse in Jud Süß, Film ohne Gewissen. Da geht es um einen Film über einen Nazi-Propagandafilm, der berüchtigt ist. Der darf auch nicht ohne begleitenden Kommentar aufgeführt werden, weil er eben zur Judenhetze aufruft. Und das ist ein nicht sehr geglücktes Melodram zu diesem Thema. Das Böse kommt aber auch vor in den beiden Filmen, die wir als nächstes besprechen werden, in 180 Grad. Das ist ein Episodenfilm über einen Amokläufer, also das ist das Böse in seiner banalsten und grässlichsten Form eigentlich, und in Despicable Me, wo es übersteigert wird, cartoonhaft übersteigert, das ist ein Animationsfilm.
Aber Sie haben jetzt gesagt, das Böse in all seinen Ausformungen, so wie Sie jetzt die Filme beschrieben haben, ist es nicht mehr nur dieser Gegensatz Gut-Böse, wo dann das Gute siegt, das Moralische dasteht, sondern es gibt durchaus auch Filme, die sich sehr viel komplexer mit diesem Bösen auseinandersetzen und es einfach auch mal stehen lassen.
Ja, das ist richtig. Also es gibt natürlich, es ist sehr oft unentschieden. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel The Last Exorcism, da spielt tatsächlich mit dieser Unentschiedenheit, woher kommt denn das Böse? Ist das etwas, was von außerhalb in die Leute einfährt oder ist das menschliche Veranlagung, die sich plötzlich bemerkbar macht, ist es eine psychische Störung? Und am schönsten sind natürlich diese Filme, die es da so ein bisschen auf der Kippe lassen. Das haben wir auch in Despicable Me, wo es um einen nicht ganz typischen Bösewicht geht, der eine Wandlung durchläuft.
Nicht zu viel verraten, darauf kommen wir im zweiten Teil der Sendung noch. Was gar nicht böse ist, sondern wirklich erfreulich in diesem Kinoherbst, ist, dass wir ganz viele Schweizer Filme haben. Auch diese Woche eben läuft ein Schweizer Film an, 180 Grad. Wir haben vor ein paar Wochen How About Love von Stefan Haupt gesehen. Das Sennentunci wird in zwei Wochen ins Kino kommen von Michael Steiner, der viel diskutierte Film. Und wir haben von Paul Rieniker den Film Sommervögel. Und was Wirklich spannend zu beobachten ist, die Deutschschweiz war bis anhin wirklich bekannt für ihre Dokumentarfilme, wird immer mit guten Dokumentarfilmen in Verbindung gebracht. Und jetzt sind es alles Spielfilme, die wir sehen. Sogar der Herr Dokumentarfilm persönlich, Paul Rienicker, der lange Zeit vom Schweizer Fernsehen dem Pakt de l'Audiovisuel vorgestanden hat, also dem Dokumentarfilm, macht jetzt einen Spielfilm. Hannes Nüsseler.
Das ist erfreulich, weil, wie gesagt, also es gibt ja diese schweizerische Bescheidenheit beim Spielfilm, dass man sich zurücknimmt. Jemand hat das mal diese Uhrmacher-Mentalität genannt, dass man sich halt auf die Dokumentarfilme spezialisiert und die Fiktion lieber außen vor lässt. Und mich selber freut das.
Gehen wir doch gerade ein auf den Film, der wirklich heute startet. 180 Grad. Der Regisseur heißt Cihan İnan. Und es ist die Geschichte, die aufgebaut wird, um ein tatsächliches Ereignis vom April 1986. Es dreht sich alles um den Amoklauf des Chefs der Zürcher Baupolizei, Günter Canun, der 1986 4 seiner Mitarbeiter erschossen hat und einen 5. schwer verletzt hat. 180 Grad ist ein Episodenfilm und um diesen Amoklauf rum geschieht nun einiges. Zum Beispiel wegen weitläufigen Straßensperren muss ein junges Paar einen Umweg fahren und baut in der Folge einen Unfall, der schwere Konsequenzen hat für zwei Familien. Eine deutsche Familie, sie ist Krankenschwester, er ist Schriftsteller, und eine türkische Familie, die gerade dran ist, sich in der Schweiz eine Existenz aufzubauen. Ja, der Film hat traurige Aktualität. Er hat im Zentrum das, was man wirklich sehr zynisch den Vater aller Schweizer Amokläufe nennt. Er hat traurige Aktualität. Es gab gerade wieder einen schlimmen Amoklauf in der Nähe von Basel in Lörrach. Hannes Nüsseler, hat Ihnen der Film gefallen?
Also ich habe da sehr gemischte Gefühle, was diesen Film angeht. Einerseits finde ich ihn ganz toll gemacht. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das andere ist eben diese Thematik. Es war ja eigentlich der Arbeitstitel von diesem Film, lautete Amok, und im Verlauf der Dreharbeiten oder des Drehbuchschreibens hat sich der Regisseur dann umentschieden, dass er eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen will, und ich finde, das merkt man diesem Film auch an. Eigentlich geht es ihm um einen interkulturellen Dialog. Also es geht darum, dass eben deutsche Einwandererfamilie, türkische Gastfamilie, die kommen durch dieses Unglück miteinander in Kontakt und ins Gespräch. Wenn man sehr zynisch sein möchte, müsste man sagen, braucht es tatsächlich einen Amoklauf, dass das passiert? Ich denke natürlich nicht, dass das seine Absicht ist, aber ich finde doch, dass dieser Amokläufer sehr aus dem ganzen Filmensemble heraussticht, weil es ist doch so, dass alle anderen Figuren durch dieses Unglück eigentlich ihre sozialen Bindungen festigen, während sich der Amokläufer aus der Gesellschaft heraus katapultiert. Und das irgendwie steht schräg für mich im Film.
Also mich hat das weniger gestört als verstört, weil ich verstehe Ihre Beweggründe, aber es braucht für diese ganzen Ereignisse, diese Treffen der Kulturen oder auch dieses Auseinandersetzen und sich nicht verstehen, braucht es eben ein Ereignis, das man nicht nachvollziehen und nicht verstehen kann. So ein Amoklauf, dieser Chef der Baupolizei, der wirklich plötzlich ausrastet. Man bekommt im Film seine Beweggründe tatsächlich nicht mit. Aber das passt für mich zu diesem Episodenfilm, wo eben auch sehr vieles im Unverständnis bleibt. Also wir haben zum Beispiel eine Szene, wo sich der türkische Familienvater mit der deutschen Familienmutter unterhalten, aber eigentlich unterhalten sie sich gar nicht, weil sie sich eben nicht verstehen. Sie verstehen sich gar nicht und sie reden miteinander und die Szene dauert ein paar Minuten und die beiden reden einfach aneinander vorbei. Und genauso wie dieser Dialog unverständlich ist, ist irgendwie die Tat dieses Amokläufers unverständlich. Und deswegen finde ich, passt es eigentlich sehr gut, dass das als Aufhänger für diese Geschichten ist.
Also das gibt es ja sehr oft bei diesen Episodenfilmen. Der Regisseur selber nennt als Beispiel oder als Vorbild nennt er Babel zum Beispiel. Man dürfte da aber auch an
Babel von González Iñárritu.
Iñárritu, richtig. Man dürfte aber da auch an Andersens Magnolia denken oder natürlich am berühmtesten an Robert Altmans Shortcuts, wo es ja diese Art von Ereignissen gibt, die schicksalshaft hereinbrechen über eine Gemeinschaft von Leuten und die ihr Zusammenleben eben grundlegend verändern. Ich finde es in diesem Fall nicht so geglückt.
Die Vorbilder haben Sie genannt von Cihan Inan für den Film 180 Grad. Das sind alles große Regisseure, große Filme aus Hollywood, aus den USA. Und vielleicht müssen wir auch mal darüber sprechen, dieser Film ist in seiner Optik, finde ich, doch sehr gelungen, sehr professionell gemacht. Es ist ein Dialektfilm, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und für mich widerlegt dieser Film trotzdem, dass Sie sagen, nicht ganz so geglückt wie andere Filme. Wenn man natürlich Robert Altman als Vorbild nimmt, ist das auch sehr schwierig. Für mich widerlegt dieser Film die These, dass Dialektfilme oft hölzern und provinziell sind. Für mich ist das fast eine Art Hochglanzoptik, die der Film macht, und er macht es richtig gut.
Ja, da würde ich zustimmen. Also es ist wirklich beeindruckend, die Bilder, die er da findet. Es sind zum Teil ganz beiläufige Bilder, zum Teil sind es Bilder, da weiß man, da wird etwas kommen, und wenn es dann kommt, dann ist man wirklich überrascht auch, dass er so viel Mut hat, das zu zeigen. Also ich denke da zum Beispiel nur an eine Szene, da wird im Vornherein wird angekündigt, große Schiffe. Also der Sohn des Amokläufers erzählt seinem Papa von Schiffen in Hamburg, und zuletzt sieht man diese Schiffe, und das ist großartig aufgenommen. Da sieht man den Amokläufer vor einem riesigen Frachtschiff oder was es ist, und das ist in dem Moment, wird einem klar, was das wird, das ganze Schicksal und die Schwere der Tat, die er begangen hat, wird einem in ein Bild eigentlich bewusst, und das ist toll gemacht.
Kann man sagen, dass sich vielleicht dieser Film und auch andere Schweizer Filme einer universelleren Bildsprache zuwenden, die wirklich im positivsten Sinn nicht mehr oder eben universeller sind und über die Schweiz rausschauen?
Also der Film lief ja oder läuft ja auch jetzt am Zurich Film Festival. Und da hat die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Maurer gesagt, man wolle Zürich aufbessern, aufwerten und eigentlich zum Los Angeles der Schweiz machen. Und wenn man den Film 180 Grad anschaut, dann bekommt man eine Ahnung davon, worauf das hinauslaufen könnte.
Ja, und ich glaube, das wird auch Michael Steiner mit Senentunci noch ein Stück weit bestätigen. Was wir bis jetzt gehört haben, ist ja auch geht auch in diese Richtung. Großer Film, großes Kino. Ich würde aber gerne noch auf ein Detail eingehen, was mich an diesem Film 180 Grad irritiert hat. Der Teufel liegt ja oft im Detail. Und ich möchte Sie fragen, ob das vielleicht Kalkül ist oder einfach nur ein Fehler. Der Film nimmt ein Event auf von 1986, ein Ereignis, und man weiß, also ich wusste während des Films die ganze Zeit nicht, spielt der Film, ist das Setting des Films jetzt 1986, sind es die 80er Jahre, oder spielt der Film in der Jetztzeit? Das hat mich irgendwann so irritiert, dass ich nur noch auf Ausstattungsdetail geachtet habe. Einmal wird telefoniert von einem alten Telefon, wirklich eines der ersten dieser Tastentelefone, dann wieder packt jemand ein Handy aus, dann fährt einer mit einem alten Volvo durch Zürich, und dann wieder ist es ein supermoderner Lieferwagen. Auch inhaltlich spielt sich das ab. Es gibt typische 80er-Jahre-Themen. Wir haben ein Yuppie-Pärchen, so wie es in den 80ern eben Thema war, diese jungen, schönen, gut verdienenden Menschen. Wir haben eine türkische Familie, die versucht, sich mit einem Döner-Kebab-Geschäft zu etablieren, was auch in den 80ern großes Thema war. Hat Sie das nicht auch irritiert, Hannes Nüsseler?
Also ich habe es weniger an der Ausstattung selber festgemacht, aber natürlich, also es sind solche klischiert erscheinenden Szenen und Momente, die mich auch gestört haben. Und was Sie da angesprochen haben, diese schwierige Verortung, die zeitliche, da muss man sagen, es wird ja im Film zu den Beweggründen des Amok-Täters gesagt, dass er unter dem Mobbing in seiner Firma gelitten habe. Und das ist ein Wort, das habe ich nachgeguckt, das war damals noch nicht im Sprachgebrauch. Natürlich hat es das Problem gegeben, aber diese Benennung, das ist neu. Also insofern ist es tatsächlich so unentschieden.
Aber es kann ja auch, also mich hat es gestört und ich dachte, was für ein Fehler, das kann man doch nicht machen. Aber ich glaube einfach, wenn ein Film so professionell daherkommt wie 180 Grad, dann wird das kein Fehler sein, sondern das kann durchaus auch Kalkül sein, zu sagen, eben Probleme gab's, die Benennung gibt's vielleicht nicht, aber so war es früher tatsächlich. Amokläufe damals wie heute aus Verzweiflung heraus, und wie wir die Geschichten dann nennen oder wie sie ausgestattet sind, ob wir jetzt mit dem Handy telefonieren oder mit einem alten Telefon, das ist eigentlich egal.
Also vielleicht hat es eben auch mit diesem universalen Anspruch zu tun, dass man Geschichten erzählt, die Gesellschaftsschichten übergreifend sind und die auch zeitübergreifend sind.
Also 180 Grad von Sie haben ihn an, ein Schweizer Film, ab heute im Kino. Hannes Nüssler, zum Abschluss ein kurzes Fazit zum Film.
Also ich habe ihn sehr gerne geguckt, einfach weil er von der Machart her umwerfend ist und auch von seinem Anspruch her, das ist wirklich toll, das ist erfrischend, dass jemand so viel wagt, so viel auf eine Karte setzt. Von der Ausführung selber her bin ich dann eher gemischt, habe ich da gemischte Gefühle, würde ich sagen.
Mir geht es ein bisschen besser. Ich finde, unbedingt ins Kino gehen und sich diesen Film anschauen, wenn die Schweiz schon wirklich gutes Kino produziert, es braucht jede Unterstützung. Und jetzt aber kommen wir zu etwas ganz anderem.
I shrink the moon, I grab the moon, I sit on the toilet. What?
You're funny. Go!
Ja, das nur ein paar ganz kurze Töne zu einem anderen Film, der heute anläuft. Er heißt Despicable Me. Hannes Nüssler, was heißt denn das?
Also Despicable Me heißt so viel wie widerwärtiges Ich.
Widerwärtiges
Ich. Und das bezieht sich auf die Hauptfigur. Das ist ein Schurke, wie man ihn eigentlich kennt, optisch. Das ist der Mr. Gru. Und dieser Mr. Gru das bewegt sich ein bisschen im James-Bond-Rahmen. Der hat Eroberungspläne, große Pläne. Er möchte die Welt beeindrucken durch seine Schurkentaten. Allerdings sind sie in ihrer Art, in ihrer Machart dann doch wieder cartoonhaft übertrieben, so dass sie eigentlich niemandem wirklich wehtun. Also er spielt zum Beispiel die Freiheitsstatue, allerdings nicht die echte, sondern die verkleinerte in Las Vegas. Also er ist ein bisschen ein Westentaschen-Schurke. Sein neuester Plan allerdings ist etwas ambitiöser. Er versucht nämlich den Mond zu stehlen und dafür braucht er einen Schrumpfstrahler, den entwendet er von wahrscheinlich den Nordkoreanern, so genau wird das nicht gesagt. Und dieser Strahler wiederum kommt ihm abhanden. Er hat nämlich einen großen Rivalen, einen Emporkömmling, genau, der ihm seinen Rang streitig macht. Und er muss sich jetzt diesen Strahler zurückholen aus einer Festung, aus einer hochtechnologisierten Festung, wo er nicht reinkommt. Und der Schlüssel zu dieser Festung sind drei Waisenkinder. Die drei Waisenkinder, die verkaufen Kekse, auf die ist dieser Emporkömmling eben sehr erpicht. Und deshalb adoptiert er die drei Waisenkinder, um sich Zugang zu verschaffen.
Also wir hören eine sehr verrückte Geschichte und natürlich ist es schwierig, eine Geschichte als Film zu drehen, in der eben Freiheitsstatuen, Pyramiden und Monde geklaut werden. Es ist, das haben wir noch nicht gesagt, ein Animationsfilm und ich habe hier ein technisches Accessoire, was es braucht, um diesen Film zu sehen. Ich kann das mal aufsetzen. Man sieht es am Radio nicht, man sieht es aber hier im Unternehmen Mitte. Es ist ein bisschen unbequem. Ich habe mir eine zweite Brille auf meine Brille aufgesetzt. Sie wissen es schon, es ist ein Film in 3D, ein Animationsfilm in 3D. Hannes Nüsseler, 3D, viele Filme, oder es gibt fast keine Animationsfilme mehr von den großen Studios, die nicht in dieser neuen Technologie kommt. Ist das eine Mode, denken Sie, oder wird das so bleiben?
Ja, also das wird man sehen, wie viel. Ich meine, es ist ja auch sehr interessant zu sehen, wo der 3D-Effekt eingesetzt wird. Und das ist meistens halt eben, auf der einen Seite sind es die Familienfilme, Animationsfilme, auf der anderen Seite hat man das auch schon gesehen bei ganz üblen Horrorfilmen, Splatterfilmen. Also man versucht da verschiedene Sachen, man versucht ein Mainstream-Publikum anzusprechen, man versucht ein Nischenpublikum anzusprechen, aber letztlich entscheidend ist wahrscheinlich die Qualität des 3Ds, weil wo 3D ist, gibt es natürlich auch Nachteile.
Gibt es denn einen Mehrwert, also jetzt konkret in Despicable Me, in dem Film mit dem Bösewicht, mit den kleinen gelben Männchen, die Helfer des Bösewichts sind und den drei süßen weißen Mädchen. Was kann 3D in diesem Film, was er als flacher 2D-Film nicht kann? Können Sie eine konkrete Szene oder konkrete Momente erwähnen?
Ja. Also ich bin ja eigentlich kein großer Fan von 3D, aber dieser Film macht es wirklich sehr geschickt. Es gibt nämlich diesen Vorwurf an 3D-Filme, dass sie eigentlich so einen Vergnügungspark-Attraktion imitieren, Achterbahnfahrten imitieren und genau das macht dieser Film. Also er ist da sehr offensiv und greift dieses Thema auf. Es passt sich auch sehr gut in Geschichte ein. Es geht um Kinder, es geht darum, dass ihr Ersatzvater, dieser Mr. Grew, ihnen mit der Zeit natürlich etwas bieten muss, um sie bei Laune zu halten. Und da landen sie tatsächlich in einem Vergnügungspark auf einer Achterbahn. Und das ist sehr toll gemacht. Also das Übelkeitsgefühl, das stellt sich tatsächlich ein.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich gehe nie auf Achterbahnen. Und in diesem Film musste ich das wirklich machen. Und ich habe mich echt gefühlt wie auf der Achterbahn. Es gibt auch einen Moment, wo man fast einen Spieß ins Auge gerammt bekommt. Und man hat den dann wirklich direkt zwischen dem Auge auf dem Nasenflügel. Das kommt wirklich aus der Kinoleinwand raus. Und in diesem Film wird sehr schön damit gespielt. Wir haben es schon vorhin angesprochen, auch hier wieder das Böse im Zentrum. Dieser Mr. Grew ist böse und er wird eigentlich, seine einzige Wandlung zum Guten besteht darin, dass natürlich die Kinder geliebt werden müssen. Das ist amerikanisches Kino, das muss so sein. Am Ende muss man auf die Kinder schauen, aber böse darf er weiter sein. Warum darf jetzt plötzlich auch im Kinderfilm das Böse wüten?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Es hat natürlich, das Böse hat seine Grenzen. Also es ist hier in einer lächerlichen Form, wird es präsentiert, aber es überschreitet gewisse Grenzen nicht. Und dazu gehört natürlich die Unversehrtheit des Kindes. Kinder kommen nicht zu Schaden. Da wird der Mond geschrumpft, da werden Leute geschrumpft. Aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, da bleibt er sehr, sehr traditionell und familienkonform.
Aber trotzdem hat er ein paar böse Spitzen gegen das aktuell Böse, wenn man so will. Diese Bösewichte, die verdienen mit dem Bösein ihr Geld. Das ist eine ganze Industrie, das ist nicht einfach ein Dieb. Es gibt eine Bank, die heißt Bank of Evil, die Bank für das Böse. Und da gehen die Bösewichte mit ihren Projekten hin, müssen die vorstellen und bekommen Kredit für ihre Schurkentaten. Und wenn der böse Akt ein bisschen zu altmodisch ist, dann bekommt man eben den Kredit nicht. Und wir haben uns ja gefragt, womit macht die Bank of Evil, die Bank des Bösen, eigentlich ihr Geld, Hannes Nüsseler?
Ja, tatsächlich, weil bei den meisten Verbrechen, die uns präsentiert werden, geht es um reine Image-Ego-Projekte, aus denen sich nicht wirklich Geld schlägen lässt. Gut, man kann sagen, Mr. Grew versucht den Mond eigentlich als Geisel zu nehmen, um Lösegeld zu erpressen. Man kann sagen, argumentieren, dass dieses Geld dann wahrscheinlich in diese Bank einfließt. Aber gerade bei so Kleinigkeiten, die natürlich sehr schön sind, weil sie eine gewisse Aktualität in den Film reinbringen, zeigt sich dann aber auch so kleinere Defizite an dem Film. So toll er eben auch gemacht ist. Es hat auf der psychologischen Ebene und auf der Ebene der Motivation muss man kleinere Abstriche machen. Die Geschichte selber ist halt wirklich wie ein großer Comicstrip.
Ja, und sie ist trotz allem wirklich sehr kinderfreundlich. Es ist ein Kinderfilm oder ein Familienfilm, ein Film für Erwachsene und Kinder. Und vielleicht kann man abschließend sagen, dieser Film hat das Thema Böse sein, damit man der Welt, die einem ab und zu so nervt, den Banken oder auch den ganz Großen, eben auch einmal mit solchen Schurken auf den Wecker, auf den Nerv gehen kann.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich nochmals zurückgreifen darf auf den Last Exorcism, da geht es ja wirklich um eine kirchliche, traditionelle Teufelsaustreibung. Das gibt es hier nicht, das ist natürlich, wäre vollkommen falsch. Hier wird das Böse vielmehr ausgetrieben, indem es lächerlich gemacht wird und der Lächerlichkeit preisgegeben wird.
Lächerlich ist der Film aber nicht, zum Glück. Also auch das ein Film, der sehr vergnüglich ist, auf einer ganz anderen Ebene. Zum Schluss noch ganz kurz zur Optik des Films. Ein Zeichentrickfilm lebt auch, oder ein Animationsfilm lebt ja auch von den Zeichnungen, von den Figuren. Und Sie sind auch ein großer Comic- und Animationsfilmliebhaber, Hannes Nüsseler. Früher konnte man noch wissen, aus welcher Küche oder aus welchem Studio ein Animationsfilm kommt. Jetzt ist das irgendwie schwieriger geworden.
Ja, das ist richtig. Also früher konnte man darauf gehen, wenn es flauschig ist und sich auf vier Beinen bewegt, dann ist es Disney. Also je niedlicher es ist, dann ist es Disney.
Tiere und kleine Figürchen, ja.
Genau. Und heute ist es ja so, dass Pixar, die ja da wirklich den Maßstab, die Messlatte ganz hoch gehängt haben, die sind ja mit Disney fusioniert. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise haben sie auch das Programm oder so, das Erbe von Disney angetreten. Und das heißt, in den letzten Filmen hat man das ein bisschen gesehen, dass da so Formeln sich einschleichen, Disney-Formeln, die diesem verqueren Bild, Image von Pixar ein bisschen zuwiderlaufen.
Aber man muss dazu sagen, Despicable Me ist weder Disney noch Pixar. Hier kommt nämlich noch ein drittes Studio ins Spiel und das ist Universal, die bekannt sind mit Filmen wie Ice Age, kommt aus der Universal-Küche. Ich selber habe gedacht, ein neuer Pixar-Film, als ich das Plakat gesehen habe.
Ja, das stimmt. Also es ist von der Ausstattung, von den Figuren her, von ihrer Charakterisierung, also von ihren Physiognomie, von den Einzelheiten, den Details, den visuellen Gags, das ist wirklich gespickt voll damit und es ist eine Freude, diesem Film zuzuschauen.
Also Sie finden nicht, dass es eine Verflachung der großen Animationsfilme gibt, weil sich jetzt diese Stile plötzlich anfangen zu gleichen?
Also ich nehme an, Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft. Wenn man dann merkt, dass man zu sehr Mainstream geworden ist, dann wird der eine oder andere wieder ausscheren und sich einen neuen Stil suchen müssen.
Und vom Stil zurück zum Thema. Wir sind nicht so böse, wie das Thema heute in der Sendung böse war. Wir müssen abschließend vielleicht sagen, das klingt jetzt alles ganz schlimm und wie eine Warnung, nicht ins Kino zu gehen, aber das Kino ist ja schließlich nicht nur da, um nett und fröhlich zu sein und zu unterhalten und gerade wenn die Tage kürzer werden, möchte man ja gerne auch sich wieder mal ins Kino begeben, ins Dunkel des Kinos und da auch durchaus die dunkleren Seiten des Lebens zu sehen. Wir sind schon fast am Ende. Hannes Nössler, woher kommt denn dieses Böse eigentlich?
Warum ja, eben. So viel Böses? Ja eben, das ist es ja. Woher kommt das denn? Kommt es aus einem selbst? Schwirrt das in der Luft herum? Was ist das? Also ich meine, um das nochmal auf 180 Grad zu kommen, da wird für mich eben nicht genau klar, woher das Böse kommt. Also die Figur des Amokläufers, die hängt so im luftleeren Raum, da habe ich keinen Erkenntnisgewinn, woher das dann kommt.
Aber das kann ja auch schon ein Erkenntnisgewinn sein, dass man es eben nicht festmachen kann. Wir müssen aufhören, wir sind am Ende der Sendung. Hannes Lösler, ganz vielen Dank und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Unternehmen Mitte, schön, dass Sie da waren. Jetzt hören wir auf und eilen zurück ins Kino und aus dem Radio Kulturcafé Unternehmen Mitte verabschieden sich
Hannes Nüssler
und Brigitte Hering und wir sagen Film ab.
Radio Kulturcafé DRS2. Live aus dem Unternehmen Mitte in Basel.
Ja, mögen die Stimmen wieder geölt werden, aber da habe ich eigentlich im Unternehmen Mitte, wo sie wirklich einen hervorragenden Kaffee servieren, wirklich keine Sorge. Sie hörten das DRS2-Filmteam Brigitte Hering und Hannes Nüsseler in einer lockeren Runde zum aktuellen Kinoangebot.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.